Vor 14 Tagen kam ein junger Mann nach dem Gottesdienst und sagte, die sagen nie, dass man Zweifel hat. Ich dachte, muss man in die Bibel hineinschauen. Das Glauben ist ein Ringen, aber wir wollen nicht stehen bleiben bei unseren Problemen. Psalm 27 haben wir heute als Predigttext. Besiegte Ängste. Psalm 27, 521 Seite im Alten Testament. In ausgelegten Bibeln. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Jetzt kommt ein Vers, der ist ganz aktuell im Blick auf alle Kriegsangst. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten, denn er deckt mich zu seiner Zeit zur Bösen, in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. David war kein Camper, sondern die Stiftshütte war ja nur ein Zelt, bevor der Tempel gebaut wurde. Darum spricht er hier vom Zelt. Dieser ganz schlichte Bau, es war nicht mal ein Bau, es war nur ein Provisorium. In dem will er loben und danken. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße mich nicht. Im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, und harre des Herrn. Besiege unsere Ängste, Herr, durch dieses Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es fällt jedem schwer, laut vor anderen zu beten. Nicht nur ihnen. Denn das Gebet ist das vertrauteste, innerste, persönlichste, privateste. Wenn wir mit Gott reden und nun soll ich das vor anderen tun, laut in einer Gebetsgemeinschaft, ich bin froh, dass die Psalmbeter ihre Scheu und ihre Scham ablegen. Das ist immer gut auch beim Beten, weil es für andere eine Hilfe ist, wenn man hineinblicken darf und mitgenommen wird in das Beten anderer. Und das ist auch der Grund, warum die Psalmen einen so direkt ansprechen. Georgi Wiens erzählte, wie er hier in Stuttgart war, in der ersten Nacht in einem New Yorker Hotel, als er völlig unerwartet aus dem Straflager hinausgeflogen wurde in die Freiheit, da lag eine Bibel auf dem Nachttisch. Und das hat ihn bewegt und dann hat er gedacht, wo ist es am meisten abgegriffen? Und er sagte, auch in den USA sind die Psalmen das liebste Buch, weil das einen anspricht, persönlich, direkt. Da wird von Lebensnöten, von Ängsten, von Zweifeln, von Kämpfen gesprochen. Es soll keiner denken, das Leben der Christen wäre problemlos. Wenn wir nie Probleme hätten, wären wir gar nie so tief im Glauben geführt worden. Dort in den Psalmen sprechen die Leute davon, wie sie im Sumpf stecken, wie es sie hinunterzieht, wie sie meinen, wie Wogen schlagen über ihnen zusammen, wie sie die Kraft der Leidenschaft spüren und sich nicht dagegen wehren können, wie sie sich umzingelt und eingeengt fühlen, wie sie Angst haben. Man meint, wie Platzangst ist das oder wie ein Würgegriff, der sie hält. Und ich verstehe es nicht, wenn irgendein Mensch sagt, er sei unverstanden. Die Psalmen reden von solchen letzten Existenznöten, wie es Menschen durchleben in großen Lebensängsten. Und dort in den Psalmen wird immer ein Weg gewiesen aus der Krise, wie man herauskommt. Angesichts unserer Ängste und Nöte klagen wir gerne, und ich will heute in der Predigt 4 Einwände, die wir so gern gebrauchen und die wir vorhalten und sagen, du machst nicht so schnell mit deinen Glaubenslösungen, mit denen wollen wir uns auseinandersetzen. Ich werde damit nicht fertig. Ich bin ganz allein. Ich bin dem allem schutzlos ausgeliefert und ich weiß nicht mehr weiter. Ausgerechnet dieser Mann, David, der schon in seiner Jugend kühn dem Goliath entgegenzog, unerschrocken, dieser David hat solche Tiefen der Angst durchlitten. In diesem Psalm wird es ja immer wieder genannt als eine eben überwundene Angst, über die er gerade hinwegkam. Diese Angst, die ihn überfällt, die ihn anfällt wie ein Hund in der Nacht und ihn herumspringt und ihn packen will. Und die kann man nicht wegschütteln, das meint auch David nie. Und wir verfallen so leicht dem Irrtum, wir könnten das bewältigen. Nie kann man das bewältigen. In unserer eigenen Kraft, die Bibel sagt, im Fleisch, nicht was wir selber sind, kriegen wir überhaupt keinen Sieg über das hinweg. Darum will ich diese 4 Einwände von uns einmal betrachten, die wir zur Angst immer wieder bringen. Ich werde damit nicht fertig. Das Fertigwerden ist ja so typisch für unsere Neuzeit heute. Wir wollen mit allem fertig werden und unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und darum meinen wir, wir müssen die Welt so gestalten, dass keine Ängste mehr entstehen können. Angstfreier Raum soll sein, da wo unsere Kinder aufwachsen, wo wir selbst leben. Und zu was haben wir denn moderne Medizin und moderne Technik? Sie sollen doch Ängste abbauen und Probleme beseitigen. Und man merkt immer wieder, am Ende sind die Ängste doch da. Vielleicht sogar gerade über die modernen Errungenschaften unserer Welt. Dass man die Ängste wegkriegt, indem man die Ursachen der Ängste beseitigt, das ist so ein typischer Traum des Menschen von heute. Mag ja hier und da gelingen. Aber wir kriegen das nicht in den Griff. Obwohl die Mediziner eine Menge von Krankheiten im Griff haben. Aber ihre Krankheit haben sie dennoch nicht im Griff. Und ihr Sterben auch nicht. Und da steht ja alles noch da wie vor dem. Das ist also eine Täuschung, als ob man damit fertig werden könnte. Vielleicht ist bei uns heute auch das Wort von der Weltveränderung viel zu lange gebraucht worden, als ob wir Welt verändern könnten. Ist diese Welt nicht eine Welt, die von Gott gefallen ist mit ihren großen Nöten? Was verändern wir denn wirklich? Wäre es nicht das Beste, wir würden unsere Kinder trainieren auf die Ängste, denen sie doch gegenübertreten müssen? Wir gar nicht tun, als ob das alles beseitigt werden könnte. Weil unser Leben verlöscht, in der Bibel heißt es, sei ja doch nur ein Hauch unser Leben. Kurz an der Scheibe und dann ist er wegverdampft. In welcher Kraft wollen Sie den Ängsten gegenübertreten? Die doch kommt den Weltängsten, den Lebensängsten, der ganzen Existenzangst, die gar nicht vermeidbar ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vor ein paar Tagen bin ich mit dem Auto heimgefahren und hörte Evangeliumsrundfunk. Und dort war eine Sendung, in der auch der englische Satiriker Malcolm Muggeridge zu Wort kam. Und das hat mir Eindruck gemacht, wie er sagte, wenn heute die Menschen erkennen würden, er, der den Punch herausgegeben hat, diese satirische Zeitschrift, der Glaube ist persönlichkeitserweiternd. Ein wunderbares Wort. Wenn Sie mit Gott Verbindung aufnehmen, dann werden Sie stark, dann werden Sie mächtig, dann werden Sie groß. Nicht die Angst ist weg, sondern Sie verfügen plötzlich über Kräfte aus der Ewigkeit. Das, was vorher Menschen unmöglich war, können Sie. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das ist doch kein Spruch. Wir machen immer, wie wenn das nur so eine Rede wäre, die uns irgendwo betrügt. Sondern da ist wirklich eine Veränderung mit dem Menschen geschehen, der glaubt. Der ist stark geworden, der David. Der Herr ist mein Licht. In der Welt ist nach wie vor zappenduster. Das hat auch der David gewusst. Man kann ja hier an diesem Psalm gerne einen Versuch machen, ihn einzuordnen. Am besten wäre es auf der Flucht vor Saul, als er kurz dort beim Priester hereinschaut und dann auch wieder fliehen musste, wo er in direkter Lebensgefahr stand. Da war alles für ihn wirr und alles unklar und alles dunkel. Weil sie immer auch sagen und es so empfinden, ich sehe nicht weiter, meine Berufschancen, meine persönlichen Sorgen. Wie kann er denn sagen, der Herr ist mein Licht? Das Licht, das mir der Herr leuchten lässt, dass er mir verspricht, dass er nicht weicht, dass er rückhaltlos zu mir steht, dass er sich zu mir bekennt und bis über den Tod hinaus mich an seiner Hand führt in seinen Frieden. Das ist Licht genug. Der Herr ist mein Heil. Fühlen Sie sich manchmal auch heillos verschaukelt? Hin und her gerissen und hin und her gezogen und dann meint man, das Leben sei verflucht. Da hätte ja David sagen können, wie ist denn das? Nichts ist sinnvoll mehr in meinem Leben. Das ist doch alles nur noch von gemeinen Menschen gemacht. Wir sind manchmal so, dass wir denken, ist das noch neutestamentlich, wenn er so viel von Feinden spricht? David hatte Leute, die ihm auflauerten und er konnte bei keiner Polizei anrufen und sagen, schützt mein Leben. Weil die ihn selber umbringen wollte. Der ganze Regierungsapparat stand gegen ihn. Das Leben in Polen ist noch 100-mal geschützter als das von David damals. Der Herr ist mein Heil. Dieses Unsichtbare, das Gott sich für David erklärt hat, im Wort, das genügt ihm auch durch die politischen Wirrnisse hindurch, ruhig und gelassen zu bleiben. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Nicht diese kleinen Stärkungsmittel für ihre Nerven, sondern ihre Lebenskraft seit ihrer Geburt hat er ihnen dieses Leben gegeben. Bis ins hohe Alter hinein gibt er ihnen das Leben und die Kraft zur Bewältigung. Und da sind noch große Reserven da, die sie ausschöpfen dürfen, die sie mutig und getrost machen und zuversichtlich. Auch für uns Christen steht im Mittelpunkt unseres Denkens so übergroß das Kreuz. Warum denn? Weil es um das Bewältigen des Leidens geht, auch in unser aller Leben. Ihr Leben wäre arm, wenn Sie nicht Leiden bewältigen müssten. Wenn Sie nicht durch schwere Existenzängste hindurchgehen. Und da ist der Weg gewiesen, dass unser Herr Jesus auch hindurchging als der Sieger. Nicht das Problemlose, nicht dieses angstfreie Leben, sondern dieses durch die Nacht gehen und sich im Frieden Gottes wissen, zu wissen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wovor sollte ich mich fürchten? Ja, vor Saul. Oh, wer ist denn Saul? Was ist denn ein Schwert? Was können Sie mir denn tun im Ernst, wenn Gott hinter mir steht? Wenn ich meine Hausbesuche mache, dann sage ich mir das jedes Mal vor. Jetzt bist du da, Herr, so stark. Da rutscht einem das Herz in die Hosentasche. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und mein Wort sagen sollen, und sei es noch auf der Königstraße. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wo, wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Wovor sollte ich mich denn grauen? Was kann mir denn jetzt noch Angst einjagen? Und wenn Sie mit List mir nachstellen, wenn Sie alle Tricks anwenden, sagt David, dann stolpern Sie selber über die Seile, die Sie ausspannen. Das gilt bis hinein in Ihre Berufsprobleme und in Ihre Lebensängste. Meine Widersacher und Feinde sollen Sie selber straucheln und fallen, auch wenn sich ein Kriegsheer gegen mich lagert. Und wenn Sie Ihre Kanonen abschießen, es wird mich nicht treffen, nur da, wo Gott es zulässt. Zweiter Einwand. Aber ich fühle mich so schutzlos. Das mit dem Fühlen ist für uns heute besonders schlimm. Wir fühlen uns so. Wir sagen, ich habe das im Glauben. Ja, aber fühlen. Nun sind das ja immer zwei verschiedene Dinge. Das Glauben und das Fühlen. Was kann man denn tun? Jetzt könnte man ja sagen, dass David hier sagt, darum sehne ich mich nach einem Psychiater. Darum sehne ich mich nach einem Nervenmittel. Nach was sehnt sich David? Nichts gegen Psychiater. Er sehnt sich nach dem Gottesdienst. Haben Sie gewusst, dass ein Gottesdienst Ihre Gefühle beruhigt? Dass man mit depressiver Stimmung in den Gottesdienst gehen kann. Zum Gottesdienst gehört auch, dass man grüßt, miteinander redet, Verbindung aufnimmt. Da ist die Gegenwart Christi da. Es wundert uns, dass David so das beschreibt, das Äußere dieser so kümmerlichen Stiftshütte. Ich will den Tempel sehen und die schönen Gottesdienste. Was ist denn schön an diesen Gottesdiensten? Ist es die Ästhetik, die vor der Kritik der Welt bestehen kann? Oder ist nicht dieses überwältigend Schöne, die Begegnung mit dem ewigen Gott und seine Worte, die uns aufrichten und trösten? Ich weiß, dass viele leiden an Gottesdiensten. Im Oberhessischen hatten Kirchenbesucher von manchen Gottesdiensten gesagt, früher ging ich in die Kirche und hörte von Gottes Wort und dann ging ich heim und las in der Zeitung, was in der Welt passiert. Heute gehe ich in die Kirche und höre, was in der Welt passiert und gehe heim und lese Zeitung. Gehe heim und lese in der Bibel Gottes Wort. Da sind die Gottesdienste in ihrem Schönen zerstört, wenn bloß noch das zur Sprache kommt, das Unheimliche, das Leiden, das Schwere. Wenn ich mir das Wort Gottes mich trösten kann und das Bild Gottes vor mir aufleuchtet. Was geschieht denn im Gottesdienst? Was ist denn so schön? Bei aller künstlerischen Ausgestaltung, das Schöne ist er, so heißt es dann Vers 5, er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf einen Felsen. Da fühlt er sich ganz hineingenommen in den Frieden Gottes. Nicht, dass das bloß hier in der Kirche geschieht, das können Sie auch erleben, draußen natürlich, mitten in den Kämpfen dieser Welt. Aber hier im Gottesdienst ist es eben doch ganz anders, bis hinein in unser Gefühl erfahrbar. So deckt er mich, so behütet er mich, mich, mich. Und dann ging er singend und pfeifend nach Hause. Das hat David gefehlt auf der Flucht. Man merkt erst, was einem fehlt, wenn man im Urlaub nicht den Anschluss zu einer Gemeinde findet, wo man einmal singen und loben und beten kann in der großen Gemeinschaft der vielen. Nur im Heiligtum konnte er das bewältigen. Nehmen Sie das auch für Ihre angegriffenen Nerven und Gefühle, dass der Gottesdienst eine ganz große Heilkraft hat. Wir sind hier alle zusammen als Leute, die das gemeinsam haben, dass wir durch mehr Tiefen geführt wurden als all die Leute, die um unsere Kirche her wohnen. Dritter Einwand, aber ich bin doch ganz allein. Er klagt hier, Vater und Mutter verlassen mich. Wir wissen nicht, an welche Episode hier David erinnert. Fast alle Bezüge in diesen Psalmen haben ja einen konkreten Hintergrund. Hat vielleicht der Vater und die Mutter, Isai, in Bethlehem, sich von David distanziert? Das kann ja sein. Und das ist bitter. Wenn die Eltern sagen, ja, so dumm wie denn David, wie der David, hätte man es ja auch nicht machen können und er hat es ja auch angelegt und so fromm muss man ja auch nicht wieder sein, dass man ganz allein in seiner Entscheidung für Gott. Vater und Mutter verlassen mich. Und es ist schwer für die, die ein Ehepaar sind und allein im Gottesdienst heute sein müssen, weil der andere nicht mitgeht und nicht mitgehen kann. Aber der Herr nimmt mich auf. Das war die Erfahrung, ich bin ja gar nicht allein und einsam, auch wenn ich keinen Menschen habe. In der Angst stehen wir manchmal auch in Gefahr, uns an Menschen zu binden und meinen, das sei die Rettung. Für David war es selbstverständlich, dass die Nähe Gottes sich so schützend um ihn legte, dass wieder die Persönlichkeitserweiterung so groß war, dass er stark, mutig und zuversichtlich war. Und das, obwohl sein Vorgänger im Amt, Davids Vorgänger, Selbstmord verübte später. Der Depression, er wusste etwas von diesen unheimlichen Ängsten und Nöten, die da liegen. Und darum bringt er seine ganze Not und Angst im Gebet vor Gott und sagt, du hast gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen. Ich such dich doch, Gott. Ich komme doch zu dir und ich sage, was mich bewegt. Von Vers 8 ab ist das ein ganzes Bittgebet. Verlass mich nicht. Da spüren sie, wie die Angst ihn immer noch antasten kann. Niemand behauptet, dass sie ihre Gefühle so abschütteln können. Auch Glaubende, selbst wenn sie Danklieder singen, wissen noch um diese fortwährende Angst. Und wenn mich Gott doch verlässt, und wenn Gott mich doch verstößt, so wie nachher Saul verstoßen wurde, nur sie können sich dran halten, dass Gott sich endgültig festgelegt hat. Im Sterben Jesu. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Ich will bei dir sein. Der Herr beugt sich zu den zerbrochenen Herzen, zu den müden und verzagten. Sie sind nie unwürdig, wo sie ihre Schuld bekennen, wo sie ihre Fehler eingestehen. Nie können sie zu weit unten stehen. Er hat gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen und er will für sie da sein und ihnen seine Nähe geben. Der vierte Einwand, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist ja dann auch so in der Angst. Wie geht denn alles weiter? David wusste es überhaupt nicht. Gott lässt uns ja nicht einmal wissen, was morgen kommt. Wir könnten oft das gar nicht bewältigen, wenn wir wüssten, was morgen kommt. Wir können es nur Stück um Stück erleben. Aber David betet in der Angst und das macht ihn so siegesgewiss. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich will jetzt bloß auch deine Wege gehen. Ich will keine Entscheidung fällen in meinen so angegriffenen Gefühlen und Nerven. Ich will jetzt besonders darauf Acht haben in dieser kritischen Situation, dass ich genau mich nach deinen Geboten richte. Es ist schlimm, wenn Sie die Gebote Gottes als eine Fessel empfinden. Seien Sie doch froh, dass Sie wissen, wie Gott Sie segnen kann. Da lässt er sich gar nichts davon abmerken. Gott will die ganze Schönheit ihres Lebens und darum weist er sie seinen Weg. Ich bin so froh, dass wir auch heute für unseren Gemeindetag in der Mitte dieses Jahres im Neckarstadion die Losung haben. Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke in der Zukunftsangst unserer Zeit. Man kann die Angst besiegen, nicht indem man sie wegnimmt, wir müssen hindurch, sondern indem sie im Glauben, das heißt im Vertrauen auf Gott, Glauben ist so einfach, im Vertrauen auf Gott und seine Nähe, hindurchgehen. Und wissen, er führt sie nun seinen Weg. Nie, darauf können sie verlassen, wird der Weg Gottes anders sein als in seinem Wort gewesen. Nie. Nie wird der Weg anders sein, den sie zu gehen haben, als in den Geboten. Gott widerspricht sie selber nicht. Bloß wenn sie sagen, ich weiß nicht. Sie können mal davon ausgehen, dass nie anders das sein kann. Das wäre ja schlimm, wenn sie Gottes Nähe verlieren, nur um ein paar eigene Wege, die sie gehen wollen. David hat ja Furchtbares mitgemacht. Wir werden das in den nächsten Sonntagen immer wieder erwähnen müssen, dass ein eigener Sohn eine Terroristenbande gründete. Absalom. Und dann zum Bürgerkriegsschritt. Also so furchtbar, wie dunkel die Zukunft liegen kann. Die Bibel verschweigt das nie. Sagen Sie das nie, ich werde nicht ernst genommen mit meiner Not. Keine Not, die in der Bibel nicht angeführt würde. Und wie konnte da David hindurchgehen? Er wusste auch nicht, wie. Gott schaffte es, dass der kluge Rat Ahitophels verhindert wurde, verworfen wurde. Das ist ja nachher der springende Punkt gewesen. Da hat Gott an einer Stelle, wo kein Mensch ahnen konnte, die Geschicke dennoch so gefügt, weil er doch schließlich die große Geschichte macht, da wo er will. Obwohl doch die Menschen viel Geschichte machen. Wenn Gott will, kann er sie segnen. Und kann er sie so hindurchführen, dass sie nur staunen können. Angst muss besiegt werden. Nicht von ihnen, aber von dem Herrn, der die Welt schon überwunden hat. Und das ist das biblische Wort. Nicht Welt verändern, sondern Welt überwinden auch. Die größte Weltveränderung ist geschehen, dass Jesus Christus in diese Welt kommt und sich von Menschen finden lässt. Und dass mitten in dieser wilden Welt Menschen Frieden haben und aus diesem Frieden Segen stiften können. Ihre Angst besiegen und fröhlich ihre Straße ziehen. Amen.